Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Good morning.
Fatma Amini Rashidi lebt mit ihren 11 Geschwistern auf der tansanischen Insel Pemba. Fast alle sind hier mit Würmern infiziert. Fatma hilft ihrer Mutter im Haus und dem Vater auf dem Feld. Und sie wartet auf einen Ehemann, sagt sie uns. Als wir sie bitten, ihren Namen aufzuschreiben, lacht sie verlegen. Sie ist 19. Die Schule hat sie nur bis zu ihrem 12. Lebensjahr besucht. Schule ist in der Region nicht nur wegen des Lernens wichtig. Zweimal im Jahr bekommen sie dort Tabletten gegen die Würmer. Allerdings wirken sie nicht gegen alle Parasiten. Der Peitschenwurm zum Beispiel entkommt. Aber auch gegen den Peitschenwurm könnte es schon bald ein neues Medikament geben. In Fatmas Dorf Undani läuft die Zulassungsstudie.
Der vernachlässigte Peitschenwurm. Wie ein Medikament aus der Tiermedizin ihn besiegen soll. Von Martina Keller.
Wenn man einen Wurm hat, dann merkt man das wahrscheinlich gar nicht, selbst als Kind nicht.
Michael Ramharter ist Professor für Tropenmedizin am Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg und leitet dort die klinische Forschung.
Wenn man aber ständig reinfiziert wird und die Wurmlast immer größer wird, dann kann es zu klinischen Symptomen kommen, wie zum Beispiel Blutverlust, was vor allem beim Hakenwurm beobachtet wird, oder Komplikationen, wo es auch zum Darmverschluss kommen kann, vor allem bei Spulwurminfektionen, wenn eine sehr, sehr große Wurmlast ist.
All diese Wurminfektionen werden durch Bodenkontakt übertragen. Doch weil man nicht gleich daran stirbt, bekommen sie noch weniger Aufmerksamkeit als andere vernachlässigte Krankheiten.
Der Peitschenwurm ist insofern speziell, als er sich in der Darmwand richtig verhakt mit seinem Kopf und dadurch auch etwas schwieriger zu behandeln ist, weil viele der Medikamente im Inneren des Darms wirken und nicht so sehr in der Darmwand.
Trichoris trichura, wie der Peitschenwurm wissenschaftlich heißt, wird bis zu 4 Zentimeter lang. Seinen umgangssprachlichen Namen verdankt er dem stark verdickten Schwanzende mit dem Darm und den Geschlechtsorganen. Bei starkem Befall kommt es abwechselnd zu blutigen Durchfällen und Verstopfung, zu Anämie und Gewichtsverlust, was gerade bei Kindern die Entwicklung stört.
Es kann bis zu einem Prolaps des Darmes kommen. Das ist, wenn sich die Darmwand im Prinzip nach außen vorstülpt durch den Enddarm.
In der Region um das Dorf Undani infizieren sich die Menschen durch Barfußlaufen. Die Larven der Hakenwürmer etwa bohren sich aktiv durch die Haut in den Organismus. Andere Spezies, wie der Peitschenwurm, gelangen über verschmutzte Hände oder ungewaschene Nahrung in den Menschen. Fatmas Haus ist um einen Innenhof herumgebaut. In der Mitte ragt ein Wasserhahn aus dem zerbröselnden Beton, aus dem derzeit aber kein Wasser fließt. Dafür hat es kräftig geregnet. Die Familie hat das Regenwasser aufgefangen. In einem halben Dutzend gelber Kanister und mehreren Schüsseln. Der Fieldworker Amur Hames, der uns begleitet, ist es gewohnt, Überzeugungsarbeit zu leisten. Zu seinen Aufgaben zählt, Dorfbewohner in Versammlungen über Gesundheitsprobleme aufzuklären und Medikamente zu verteilen, indem er von Haus zu Haus geht. Nun versucht er, Fatma zu überzeugen. Wenn sie die Medikamente einnehme, könne sie leichter einen Ehemann finden. Doch Fatma widerspricht. Amur lässt nicht locker. Aber Fatma mochte die Medikamente noch nie. Sie bekomme Bauchschmerzen davon, sagt sie. Vielleicht gibt es für Fatma bald einen neuen Wirkstoff, verträglich und wirksam auch gegen den Peitschenwurm. Die Pharmazeutin Jennifer Kaiser hat ihn nach Tansania gebracht. Sie arbeitet am renommierten Schweizer Tropeninstitut Swiss TPH in Allschwil und lehrt als Professorin an der Universität Basel. Fast ihr gesamtes Forscherleben hat sie dem Kampf gegen die Würmer gewidmet.
Am Anfang habe ich primär im Labor gearbeitet und wirklich viel Drug Discovery gemacht, also Forschung auf neuen Medikamenten. Habe aber dann mit der Zeit gemerkt, es frustriert mich, dass diese Arbeit nicht weitergeht. Und deswegen bin ich dann mehr in diese klinische Forschung gegangen, damit wir auch Resultate, die wir im Labor generieren können, dass wir wirklich die auch ein bisschen voranbringen können.
Nach einem Vierteljahrhundert wissenschaftlicher Arbeit hat Kaiser fast 500 Publikationen in Fachjournalen veröffentlicht. Auf Pemba forscht sie seit etwa 15 Jahren.
Wir haben hier auf Pemba eigentlich immer auf den Soltans mit Detelmins gearbeitet, weil ja die Prävalenzen so hoch sind, besonders vom Peitschenwurm. Und wir haben über all die Jahre also verschiedene Wirkstoffe gegen den Peitschenwurm getestet.
Es war eine frustrierende Suche, bis sie auf den Wirkstoff Imodepsid stieß. Eine Initiative hatte das Mittel, das schon lange zur Entwurmung von Hunden und Katzen eingesetzt wurde, in ihr Programm gegen die Flussblindheit aufgenommen. Die Verträglichkeit bei gesunden Menschen hatte das Team 2018 gezeigt. Nun wollte Kaiser Imodepsid in ihrem Labor an Peitschenwürmern testen. Die Rechte an dem Wirkstoff hielt Bayer.
Wir wollten den Wirkstoff haben und ich hatte die Firma Bayer kontaktiert und die war aber nicht sehr daran interessiert, mir den Wirkstoff zur Verfügung zu stellen.
Mehrfach kassierte Kaiser von Bayer eine Absage. Sie musste sich anders behelfen.
Dann haben wir eigentlich einen ganz innovativen Ansatz gewählt. Wir haben uns das Katzenmedikament gekauft. Ich hatte eine Chemikerin in der Gruppe und die hat mir dann den Wirkstoff aus dieser Katzenformulierung rausextrahiert, sodass wir unsere Studien machen konnten.
Ein Wirkstoff, der in der Tiermedizin längst Standard war. Warum hat sich bis dahin niemand um die Anwendung bei Menschen gekümmert? Zumal das Potenzial von Anfang an klar war.
Den Vorläufer von Imodepsid hatte ich 1990 in die Hand bekommen.
Achim Harder ist der Mann, der Imodepsid bereits vor Jahrzehnten für die Firma Bayer Animal Health zum Medikament für Hunde und Katzen entwickelt hatte.
Es nannte sich PF1022. Es war ein Naturstoff, der in Pilzen produziert wird. Die Pilze leben auf den Blättern einer Kamelienart in Japan. Und durch die Ausscheidung dieses PF1022A gelangt dieser Stoff in die Wurzeln der Kamelien und schützt die gesamte Pflanze vor den Bodennematoden.
Bodennematoden sind Würmer, die im Freien leben. Ihre Biochemie und Physiologie ähnelt der von Würmern, die Tiere infizieren. Von daher vermutete Harder, dass PF1022 auch gegen Tierparasiten wirksam sein könnte.
Die ersten Ergebnisse waren sehr zufriedenstellend. Wir hatten Tiermodelle, Mäuse und Ratten, die mit Nematoden infiziert waren. Und dort hatte diese Verbindung eine 100%ige Wirkung.
Parallel dazu versuchte der Biochemiker und Arzt, den Wirkmechanismus der neuen Substanz aufzuklären. Gegen die Zielstrukturen bisheriger Antiwurmmittel in der Veterinärmedizin hatten viele Nematoden bereits Resistenzen entwickelt. Wäre es die gleiche Zielstruktur gewesen, hätte dies die Chance auf eine Weiterentwicklung von Imodepsid zunichte gemacht.
Weil dann keine Chance besteht, dass der neue Wirkstoff im Feld genügend wirkt. Deswegen parallel diese Studien, die ganz klar gezeigt haben, dass das Imodepsid und schon vorher PF1022 resistenzbrechend ist, weil es gegen einen neuen Rezeptor wirkt.
Diese Eigenschaft könnte sich auch für die Anwendung von Imodepsid beim Menschen noch als wichtig herausstellen.
Dann wurde 2006 in Neuseeland auf einer Tagung das Imodepsid vorgestellt. Das Produkt, was Bayer hatte, hieß Profender. Es war eine Kombination aus Imodepsid und Praziquantel für Hunde und Katzen.
Imodepsid tötet im Darm der Tiere die Haken, Peitschen und Spulwürmer. Praziquantel die Bandwürmer. Für Achim Harder bedeutete die Zulassung viel.
Das ist vielleicht ein Wirkstoff von 10 oder 100 Wirkstoffen, die dieses Ziel erreichen können. Und damals gab es bei uns so eine Faustregel, dass das weltweit vielleicht alle 10 bis 20 Jahre passiert. Und das ausgerechnet mir. Also ich war glücklich, dass das so weit gekommen ist. Das war vorher unvorstellbar. Heute noch im Nachhinein.
Dem erfahrenen Laborleiter Harder war bereits damals, vor rund 20 Jahren, klar, dass Emodepsid auch Potenzial beim Menschen hatte. Doch Bayer, das einst einen hervorragenden Ruf in der Tropenmedizin besaß, hatte seine tropenmedizinische Forschung Ende der 1980er Jahre zurückgefahren.
Es hatte einen großen Umbruch in der Denke auch gegeben, der Pharmaindustrien, dass im Vordergrund steht natürlich Geld zu verdienen mit den Mitteln und Tropenmedizin rückt damit vollständig in den Hintergrund. Ich finde es sehr schade. Wenn ich forsche, dann muss es auch den Menschen zugutekommen. Und ich denke, heute noch, man kann zumindest als Firma sich einen Namen damit machen.
Zurück im Dorf. Diesmal begleitet uns Saidi Mohammed Ali, der CEO des Public Health Laboratory auf Pemba. Langjähriger Partner des Schweizer Tropeninstituts. Er ist in gutem Kontakt mit den Chiefs in der Region, kennt die Probleme der Menschen hier, spricht ihre Sprache. Mit ihm besuchen wir den Vater der 19-jährigen Fatma, Amini Rashidi Yuma.
Hi, asante. Jambo. Atoto kama 12.
Er zählt zu den wohlhabenderen Männern im Dorf, was sich schon an der Zahl seiner vielen Kinder ablesen lässt. Saidi Mohammed Ali fragt ihn, was er über Wurmerkrankungen und ihre Behandlung weiß. Über die Würmer selbst wisse er nicht viel, sagt Amini Rashidi Yuma. Aber was er sagen könne, nachdem er die Medikamente genommen habe, die Fieldworker zweimal im Jahr an die Erwachsenen im Dorf verteilen, habe sich seine Gesundheit sehr verbessert. Zuvor habe er Bauchschmerzen gehabt und unter Appetitlosigkeit gelitten. Jetzt esse er ausreichend und die Bauchschmerzen seien auch verschwunden. Er kommt auf sein Haus zu sprechen. Als er es gebaut habe, habe es darin eine Latrine gegeben. Nach den heftigen Regenfällen des vergangenen Jahres sei sie zusammengebrochen. Er habe vor, eine neue Latrine zu bauen, doch im Moment fehle ihm das Geld. Amini Rashidi Yuma will uns sein Feld zeigen und die Quelle, wo die Familie Wasser schöpft, wenn aus dem Hahn nichts kommt.
This guy is an example. So it's like whole family is defecating outside.
Dieser Mann sei ein Beispiel, sagt Saidi Mohammed Ali. Die gesamte Familie entleere sich draußen und sie würden die Fäkalien in Löchern vergraben. Da sei die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, hoch.
The hole is just like this big, eh? It's not a big one, so it's like small hole. So they will always float up.
So ein Loch sei nicht groß. Bei Regen werde alles rausgespült. Der Kot mit den Wurmeiern. Und sie würden dann zum Beispiel Mangos essen, die vom Baum gefallen und kontaminiert seien. Wir nähern uns der Wasserstelle. Mädchen schrubben oberhalb der Quelle auf einer Wiese Geschirr, spülen es in einer Schüssel mit sauberem Wasser ab, stapeln es auf einem Tuch. Alle sind barfuß. Mehrere Frauen hocken am Grund einer Abbruchkante, bunte Eimer um sich gestapelt. Schöpfen aus einem kleinen Wasserloch, das von einem Rinnsal aus der Wand gespeist wird. Am Tag nach unserem Besuch im Dorf ordnet Saidi Mohammed Ali das Gesehene für uns ein.
You may find some of the villagers with maybe 500 or 1000 liter tanks.
Es gäbe Dorfbewohner, die wie Amini Rashidi Yuma einen Wasserhahn im Haus hätten und sich 500 oder 1000 Liter Tanks gekauft hätten, um Wasser zu speichern für Tage, an denen aus dem Hahn nichts kommt.
Actually, It is for me a lack of education.
Es sei fehlende Aufklärung, dass Amini Rashidi Juma keinen 1000-Liter-Tank habe und die Familie, nur weil es mal 2 Tage kein fließendes Wasser gebe, Wasser aus der Quelle schöpfe. Der Mann könne sich so einen Tank sehr wohl leisten, wenn er zum Beispiel ein paar Hühner verkaufe. Und was die zusammengebrochene Latrine betreffe, die Latrine sei zusammengebrochen, weil er sie nicht so gebaut habe, wie sie gebaut werden müsse. Andere Bewohner würden Steine benutzen, von oben bis unten. Er aber habe vermutlich Holz genommen. Und dann breche die Konstruktion eben zusammen. Dennoch seien die Wurminfektionen armutsbedingte Erkrankungen. Viele im Dorf hätten eben nicht die Mittel für eine Latrine, einen Tank oder einen eigenen Wasserhahn. Nach einem Programm der WHO werden Wurmkuren über Massenbehandlungen verabreicht. In regelmäßigen Abständen, ohne vorherige Diagnose, in Gebieten, von denen man weiß, dass dort ein hohes Risiko für Wurmbefall besteht. Millionen von Kindern werden so therapiert, was ihre Wurmlast mindert und schwerere Erkrankungen verhindert. Allerdings sind mehr als 40 Jahre vergangen, seit zuletzt ein neues Antiwurmmittel zugelassen wurde.
Es sind vor allen Dingen 2 Benzimidazole, die benutzt werden. Das ist das Albendazol und das Mebendazol. Und die wirken sehr gut auf dem Ascaris, auf dem Spulwurm. Das Albendazol wirkt auch gut auf dem Hakenwurm, das Mebendazol nicht. Aber alle zugelassenen Medikamente wirken eben nicht gut auf dem Peitschenwurm. Das heißt, nach der Behandlung sind weiterhin die meisten Kinder immer noch infiziert.
Wie Imodepsid stammen die Benzimidazole aus der Veterinärmedizin. Bei vernachlässigten Tropenkrankheiten ist das sogenannte Repurposing, die Umwidmung von Medikamenten aus der Tier- in die Humanmedizin, ein wichtiges Konzept, weil die Veterinärmediziner schon viel wissenschaftliche Vorarbeit geleistet haben. Kostensparen ist bei Medikamenten für den globalen Süden ein Muss.
Momentan werden die Medikamente gratis zur Verfügung gestellt. Diese Entwurmungsprogramme, die die Weltgesundheitsorganisation durchführt, die sind alle mit gespendeten Medikamenten. Also das Albendazol und Mebendazol wird dann zum Beispiel von GSK und Johnson & Johnson gratis abgegeben. Das heißt, es ist kein Markt, das Imodepsid 1,5 Milliarden Menschen zu verkaufen.
Im Labor hatte Kaiser mit Imodepsid überragende Ergebnisse erzielt. Nun galt es, die Firma Bayer zu überzeugen, die Wirksamkeit von Imodepsid erstmals an infizierten Menschen zu testen. 2023 und 2024 war es dann soweit. Die Resultate von 2 Phase-2-Studien mit insgesamt mehr als 700 Patienten lagen vor.
Wir hatten eben in beiden Studien sehr, sehr tolle Wirksamkeiten gesehen, wie wir sie noch nie vorher, vor allem auf dem Peitschenwurm, erlebt haben, also mit Heilungsraten 100%. Eilastreduzierung 100% und die Nebenwirkungen. Wir haben Nebenwirkungen gesehen, aber die waren auch eben je nach Dosis, vor allen Dingen in den höchsten Dosis zu sehen und keine schweren Nebenwirkungen und die waren auch schnell nach 1 bis 2 Tagen nicht mehr vorhanden.
Auch Wissenschaftler, die nicht an den Studien beteiligt waren, sprechen von einem Durchbruch. Etwa Michael Ramharter vom Bernhard-Nocht-Institut.
Ab einer Dosis von etwa 10 bis 15 Milligramm waren die Heilungsraten bei Trichuris, beim Peitschenwurm, sehr gut. In der 15 Milligramm Gruppe waren sie 100%. Und das ist schon, würde ich sagen, revolutionär im Vergleich zu den derzeitigen Medikamenten, die wir bei der Hand haben, in einer Einzeltherapie.
In puncto Verträglichkeit, womit subtilere Nebenwirkungen gemeint sind, habe es allerdings Auffälligkeiten gegeben.
Neben den üblichen Nebenwirkungen wie zum Beispiel leichter Übelkeit oder Bauchschmerzen, wo man auch gar nicht immer sagen kann, ob das durch das Medikament verursacht ist, sind spezifische Nebenwirkungen aufgetreten, wie zum Beispiel Gesichtsfeldveränderungen, Schwindel und Übelkeit, also eigentlich zentralnervöse Nebenwirkungen, die man bei den Benzimidazol-Medikamenten weniger bis nicht beobachtet hat.
Für die Akzeptanz eines neuen Medikaments, etwa bei Menschen wie der 19-jährigen Fatma, könnten solche ungewohnten Nebenwirkungen, auch wenn sie nicht gefährlich sind, eine Rolle spielen. Das Team der Swiss TPH hat sich in Absprache mit Bayer für eine vorsichtige Herangehensweise entschieden.
Wir haben lange diskutiert, mit welcher Dosis wir in die Phase 3 gehen wollen und haben dann auch gesagt, wir gehen mit dieser 15-Milligramm-Dosis in die Phase 3. Safety first.
Jetzt fehlt nur noch der letzte Schritt, die Zulassungsstudie für Imodepsid. Primär gegen den Peitschenwurm, aber auch gegen Haken- und Spulwurm. An Probanden ab 12 Jahren, auf Pemba und der philippinischen Insel Siargao. Viele mögliche Geldgeber hatten zunächst abgewunken, doch dann erhielt Kaiser 5 Millionen Dollar von der US-Stiftung Open Philanthropy. Auch Bayer leistet wichtige Zuarbeit, etwa beim Datenmanagement. Mohammedi Sultani Thani, der leitende Pharmazeut der Studie, hat uns in den Raum mit den Studienmedikamenten geführt. Die Temperatur liegt hier bei 19 Grad. Die Medikamente tolerieren bis zu 25 Grad.
You see, Imodepsid 15 Milligramm Tablet.
Da liegt es, das Imodepsid, auf der Handfläche von Mohammedi Sultani Thani. Eine kleine orange-braune Tablette mit 15 Milligramm eines Wirkstoffs, der in Zukunft vielen 100 Millionen Menschen helfen könnte.
Wir sind uns eigentlich sehr sicher, dass wir diese Resultate in der Phase-3-Studie auch reproduzieren können.
Dass sich so etwas nach Phase-2-Studien sagen lässt, ist selten und hängt mit der hohen Wirksamkeit von Imodepsid zusammen.
Ich habe immer gedacht, es wäre schön, wenn ich mal pensioniert werde, dass ich doch einen Beitrag geleistet habe und wir vielleicht ein neues Medikament haben für diverse Wurmerkrankungen. Und das scheint jetzt dann wirklich der Fall zu sein. Also es ist toll.
Saidi Mohammed Ali ist bereits pensioniert. Aber er hat Jennifer Kaiser versprochen, das Imodepsid-Projekt bis zum Ende zu betreuen.
I believe that we'll be part of the beneficiaries of this drug.
Wenn Imodepsid sich als wirksam erweist, werde seine Insel zu den Nutznießern zählen, hofft Saidi Mohammed Ali. Dann werde ein Traum für ihn wahr. Nach dem Zeitplan der Schweizer Forscher könnte Imodepsid 2027 als neues Breitbandentwurmungsmittel zugelassen werden.
Der vernachlässigte Peitschenwurm. Wie ein Medikament aus der Tiermedizin ihn besiegen soll. Von Martina Keller. Es sprach Monika Oschek. Ton Hermann Leppich. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Christiane Knoll. Eine Deutschlandfunkproduktion 2025.